zu den Nebeneffekten, die das Leben so mit sich bringt, gehört ja auch so diese Vorurteile, die wir haben, die auch wir Christen haben. Und wer stark in der Seelsorge ist, der weiß, dass das ein ganz ernstes Problem auch manchmal sein kann. Mir ist das in ganz erschreckender Weise gestern klar geworden. Da habe ich gelesen, dass die Stadtkirche in Wittenberg ein Sandsteinrelief hat. Was dieses Relief zeigt, das möchte ich hier nicht sagen, weil das mich graust. Dieses Relief wurde dann immer bezeichnet als der Saujude an der Kirchenwand. Nicht wahr? Wenn man so etwas sieht, dann ist man schon wirklich ganz tief fundamental erschüttert, dass das möglich ist unter Christen. Denn die Stadtkirche zu Wittenberg, die ist ja, das ist ja eine anerkannte, eine große Kirche, die gehört zu den großen Kirchen und das sind ja gläubige Leute gewesen, die diese Kirche gebaut haben, im damaligen Verständnis. Und ich glaube, das ist nicht falsch, wenn ich sage, aus diesem dieses Denken ist so lange immer wieder in den Christen erschienen, dass es möglich war, im Dritten Reich aus dem Saujuden eine Judensau zu machen. Nicht wahr, wenn man die Reden Goebbels verfolgt, die habe ich auch gestern im Fernsehen verfolgt, dann muss ich sagen, das ist eigentlich nicht mehr zu übertreffen. Das sind Vorurteile. Das sind Vorurteile. Und wir Christen haben das auch. Nicht wahr? Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass Israel oft geklagt hat, ach, wozu sind wir eigentlich das auserwählte Volk geworden, wenn doch immer nur Angst und Bedrohung die Not ist. Herr, du hättest dir besser ein anderes Volk erwählen sollen. Das ist ganz sicher immer und immer und immer wieder so im Volk Israel gewesen, wie auf der anderen Seite sie Opfer waren von unseren Vorurteilen. Auch von lebendigen Christen, denken wir nur an Luther. Aber Israels Erwählung macht sich weder mit ihrer Freude fest, noch mit ihrer Ausgrenzung, noch mit ihrer Verfolgung, sondern mit der Tatsache, Gott hat mit diesem Volk etwas vor. Und zwar immer noch etwas ganz Entscheidendes, was wir vor uns haben. Und das ist gut so. Aber wenn jetzt noch einmal zurück, wenn wir in die Geschichte Israels hineinschauen, dann müssen wir sagen, was ist da das Volk gehetzt worden von einer Not zur anderen? Das ist die Geschichte Israels ist eine Geschichte von einem Volk, das eigentlich von Leid zu Leid gegangen ist. Das hat schon angefangen beim Auszug aus Ägypten. Da ist es um Israels nackte Existenz gegangen. Also entweder von den Ägyptern überrollt werden oder aber ertrinken im Roten Meer. Aber Gott hat Israels Feinde immer erst dem Triumph überlassen. Und dann hat Gott im Blick auf sein Volk seine beschützende Hand gezeigt. Mose hat dann dieses größte Wunder mit dem ganzen Volk, als dann, wir kennen ja das Wunder, als das passiert war mit diesem Übergang übers Meer, hat dann ein Lied gesungen, muss wohl sehr spontan entstanden sein. Und dieses Lied hat, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, einfach von dem Ganzen her, hat eigentlich einen Inhalt. Wo ist ein Gott, der so etwas tut, so etwas Gewaltiges, seinem Volk, das schon aus dem Leid herauskam und dann von Leid zu Leid ging? Also wir müssen uns das vielleicht mal vorstellen. Da steht vor ihnen, also vor dem Volk, als sie vor dieser ganz großen Notsituation waren, wo es wirklich menschlich gesprochen keinen Ausweg mehr gab. Da kommen die ägyptischen Reiter und Streitwagen, die kommen da angerollt durch den Wüstensand und die haben davor, haben sie das Rote Meer vor sich. Und da gibt es keinen Ausweg mehr. Da ist ein Volk einfach verloren. Und da ist dann immer ja diese Schechina gewesen, also diese Feuersäule, tagsüber eine Rauchsäule, nachts eine Feuersäule. Und da war Gott drin, in dieser Feuersäule. Das war sozusagen die Gegenwart Gottes. Und jetzt hat natürlich das ganze Volk Israel, die haben natürlich, weil das ja sowieso ein mahnender Zeigefinger Gottes war, hat natürlich das ganze Volk dahin geschrien mit letzter Kraft: Herr, was ist jetzt? Du bist ja auf einmal nicht mehr da. Herr, warum? Was? Jetzt brauchen wir dich. Wo bist du jetzt? Wo? Stehst du? Und Mose, der steht da, wahrscheinlich ganz ruhig. Und wird ihnen gesagt, oder hat ihnen gesagt, nicht wahr, wir haben doch eine Kette von Wundern hinter uns. Ich sage es jetzt mit eigenen Worten. Denk doch an den Tod der ägyptischen Erstgeburt. Das haben wir gerade eben erlebt. Und jetzt soll sich der Herr einfach davongeschlichen haben und uns einen falschen Zeigefinger vor Augen führen. Und so stehen die in ihrer Todesnot, stehen die ganz dicht beieinander. Ich stelle mir vor, familienweise hat sich das Volk umschlungen. Und dann hat sich die Feuersäule, dieser Zeigefinger Gottes, hat sich langsam nach oben bewegt, hat sich um das Volk herum bewegt und stellt sich schützend zwischen das Volk Israel, das nicht mehr weiter kann, und dem heranstürmenden, den Ägyptern. Und dann hat Gott zu Mose gesagt: Hier ist die Stelle und hier geht es durch. Vor dem Meer. Und ich war 3 Meter tief und bis zum anderen Ufer hinüber. Und dann sieht das Volk, man muss sich das mal wirklich bildhaft ein bisschen vorstellen, dann sieht das Volk so den Widerschein der Schechina auf dem Meer. Und so zeigt ihnen Gott noch einmal die Wirklichkeit. Und dann drängen sich alle, so stark sie nur können, ans Ufer heran. Hunderttausende von verzweifelnden Menschen. Und Mose hält seinen Stab über die Stelle, nicht wahr, wie so ein General, nicht wahr, der jetzt seine Armee ins feindliche Kampfgebiet schiebt. Und die Leute, die fassen sich an den Kopf und sagen: Mose, hier ist das Meer, 3 Meter tief und hinüber, nicht wahr? Und jetzt sollen wir darüber, Männer, Frauen, Kinder, die nie das Schwimmen gelernt haben. Und dann reagiert Gott. Es ist eine Eigenart, dass Gott immer wartet bis zum Schluss, bis fast zum Schluss, bis es menschlich gesprochen nicht mehr geht. Weil Gott auf diese Art gerne seine Gegenwart zeigt. Und so hält also Mose der Stab über das Meer, nicht wahr? Und in dem Moment kommt, es ist der Ostwind gewesen, so steht es in der Bibel, plötzlich fegt der Ostwind vom Osten her herbei, der Sand wirbelt auf, nicht wahr? Der Wind, der peitscht auf das Meer und die Wellen, die türmen sich auf, immer höher, immer tiefer, immer steiler werden die Wände vor ihnen. Und wie vor Geisterhand getrieben, gibt sich so eine Gasse durch das Meer hindurch, mit gigantischen Wänden links und rechts. Und oben der Schaum schäumt das Meer, nicht wahr? So muss man sich das vorstellen. Ein Heulen und Toben unten im Wasserschlund, nicht wahr? Bis man die Steine sieht unten, die Felsen und die Korallen und so weiter. Und einige der Priester, die stellen sich ganz dicht davor und mit einem ungeheuren Gottvertrauen wagen sich die Ersten in diesen Schlund hinab. Das, Wir müssen uns die Dinge ganz real vorstellen. Das war nicht so wie in diesem großen Film, wo sie da so gemütlich mit dem Wagen durch das Meer gezogen sind und dann haben sie halbwegs noch Picknick gemacht dazwischen. So war das nicht, sondern das war ein, da hat sie Gott, in dieser tiefsten Not hat sie Gott durch eine tiefe, ich möchte fast sagen durch eine Höllengasse hindurchgeführt. Dann haben die haben dann gedacht, das werden die nicht schaffen. Diese Wände, die halten doch nur Sekunden. Das kommt ja nur durch diesen Wind, der da von Osten herkommt. Aber schon folgen die Nächsten. Und da kommen ganze Familien, ganze Kolonnen und immer mehr drängt sich das Volk hinein, bis alles, was zu diesem Volk gehört, durch diesen Schlund hindurchgegangen ist. Und dann sehen die Ersten, sehen bereits das Ufer, stürmen ans Ufer, nicht wahr? Keuchend und betend springen die an Land und dann helfen die Ersten, den anderen ziehen sie an Land, nicht wahr? Und da ist ein Drängen, ein Zerren und ein Rufen am Ufer und völlig erschöpft findet sich das Volk am anderen Ufer zusammen. Und dann schauen sie zurück. Und dann sehen sie bereits schon die ägyptischen Kampfwagen kommen, die da jetzt durch dieses Tor hindurch rennen, nicht wahr? Tausende Räder springen da über dieses Felsgestein und wieder das gleiche Schreien wie vorher: Mose, hilf uns, nicht wahr? Die holen uns ein. Und wieder steht der Mann, dieser Fels der Erwählten, steht mit seinem Stab in der Hand, nicht wahr? Das ist für uns wie so ein Zeichen. Leute, wir haben einen Gott, der auch in der tiefsten Not und in der tiefsten Ausweglosigkeit da ist. Und der Ostwind verstummt aufgrund des Wirkens von Mose. Die Wassermauern, die der Wind ständig gehalten hat, nicht wahr? Die überrollen sich plötzlich, die stürzen hinab, nicht wahr? Alles wird durchwirbelt und die Streitwagen, die kommen nach oben, überschlagen sich, Mann und Ross erscheint und wird wieder in die Tiefe gerissen. Und so versinkt das alles, was da an Bedrohung an das Volk Gottes heran will, versinkt ein Meer. Und die Erwählten stehen da, nicht wahr, und verstehen die Welt nicht mehr. Viele stehen da noch immer umschlungen, nicht wahr, in diesem Unvorstellbaren, was sie hier sehen. Und dann folgt eine seltsame Ruhe über das Grauen. Dann lässt der Ostwind nach, der Ostwind hat nachgelassen, aber dann kommt eine Stille über diesen Sturm, nachdem alles zusammengebrochen war. Eine Stille, nicht wahr? Und das ist dann wie so eine große Plane über das, was gerade eben noch gewesen ist. Da ist die Frage, wo sind sie jetzt alle? Verstehst du, wo ist jetzt der Pharao? Wo sind die Wagenlenker? Wo sind die 1000 Krieger und die Sklaventreiber? Wo sind sie jetzt alle? Und manchmal kommt mir das heute in der Geschichte auch so vor, nicht wahr? Wir haben eine Zeit hinter uns mit schrecklichen Unheildisputen, die über die Welt gegangen sind, nicht wahr? Du kannst heute genauso fragen, wo sind sie jetzt alle? Die Gaddafis und die Husseins, nicht wahr? Und die Idi Amins und die Pinochets und wie sie alle heißen. Wo sind sie jetzt alle? Verstehst du, sie sind alle zugedeckt durch die großen Planen der Geschichte. Eben noch grausige Diktaturen und Revolutionäre und heute spricht eigentlich kaum mehr eine davon. Und zurück bleibt am Ufer der Erwählten, bleibt das Volk Gottes. Und das ist fassungslos über das, was sie erlebt haben. Da ist nicht einer gewesen, der dieses Wunder verstehen kann. Da ist nur noch dieses eine im Herzen eines jeden gewesen. Wo ist ein Gott, der so etwas tut? Und dann hat sich Mose vor sie gestellt und alles richtet sich zu Mose hin, nicht wahr? Das ist ja dann sozusagen der Vertreter Gottes in dieser Welt, also vor dem Volk. Und da bricht ein Jubel aus wie aus einem einzigen Mund dieses, nicht wahr? Wo ist ein Gott, der so etwas tut? Und das hat dann Mose zu diesem Lied veranlasst, zu diesem, es ist praktisch wie so ein Nationallied geworden. Da hat sich dann alles zusammengetan und da ist nicht einer am Schreibtisch gesessen und hat dieses Lied so langsam ausgedacht, wie das heute geschieht, sondern das ist sozusagen aus diesem tiefen Ergriffensein entstanden. Miriam und alles, was singen kann, hat sich dann noch dazugestellt. Und so ist ein einzigartiges Event gewesen am anderen Ufer. Ich will singen dem Herrn, denn er hat eine herrliche Tat getan. So singen sie, Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und mein Heil. Ich will ihn preisen, meines Vaters Gott, und ihn erheben. Denn wo ist ein Gott, der so etwas tut? Mit deiner großen Herrlichkeit hast du den Widersacher gestürzt. Der Feind hat gedacht, ich will ihnen nachjagen und mein Schwert ausziehen und verderben. Aber du ließest den Ostwind blasen und das Meer hat sie zugedeckt. Du hast dein Volk geleitet durch deine große Barmherzigkeit. Du hast sie erlöst und sie zu deiner heiligen Wohnung geführt durch deine große Stärke. Das Lied, das war so überwältigend, dass sie alle gedachten, niemals mehr kann Gottes Wundertat in uns verklingen. Niemals mehr werden wir uns gegen Gott und gegen Mose richten. So dachten sie alle. Und du hättest das auch gedacht. Aber du weißt ja, wie das so ist. Auch die großen Wunder verlieren ihre Kraft, wenn Gott ihnen nicht ein Gedächtnis gibt. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass Gott seinen Wundern ein Gedächtnis gibt. Das heißt einmal so auch in einem Psalm. Mit Wucht kehren ja dann wieder ganz schnell die Lieder des Alltags zurück, die wir so immer zu singen und auch viele auch immer wieder in ihre Gebete hineinnehmen. Es ist immer wieder das Drehen um sich selbst und diese Lieder kehren zurück. Und das ist auch mit Israel so geschehen, nicht wahr? Sie haben gleich hernach, haben sie 3 Tage kein Wasser gehabt und schon nimmt das alte Lied wieder seinen Lauf, nicht wahr? Mose, wozu hast du uns in diese Wüste geführt? Wozu? Müssen wir jetzt jeden Tag dieses Spülwasser trinken, jeden Tag immer dasselbe und immer dieses Zeug da, was da vom Himmel kommt, essen, jeden Tag? Ach, wir wären doch 1000-mal lieber in Ägypten geblieben. Verstehst du, was für ein hässliches Lied, nur wenige Tage nach diesem größten Event, das Israel erlebt hat. Eben noch haben sie das Lied in tiefster Überzeugung gesungen, überwältigt von diesem neu geschenkten Leben. Und dann so. Wenn ich das so deutlich herausschäle hier, dann muss ich sagen, ich schäle das aus meinem Leben heraus. Da habe ich in meinem Leben Gott gepriesen und Gott angebetet und 3 Tage später war mir wieder alles wurscht. Völlig vergessen, nicht wahr? Ich will singen dem Herrn, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke, mein Lobgesang und mein Heil. Ich will ihn preisen, meines Vaters Gott, und ich will ihn erheben. Das war das Versprechen vom Volk Israel an seinen Gott. Mit dir ziehen wir überall hin und wenn es sein muss, 40 Jahre durch die Wüste. Ein Versprechen gegen alles Murren, ein Versprechen gegen alles Zweifel und gegen alles Aufbegehren. Aber eben, wir sagten es ja schon, stattdessen sind sie Weltmeister geworden im Schmollen. Und warum? Warum sind die so vergesslich? Ich will dir sagen, musst du mal nachlesen, wenn du im Alten Testament diese Geschichte nachliest, warum die haben nicht ein einziges Mal dieses Erinnerungslied gesungen. Ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Aber da merkst du, wie wichtig das ist, dass der Herr dir ein Gedächtnis bewahrt für die Wunder, die er in deinem Leben getan hat. Der Herr weiß ja, dass kein Verlass ist auf unser Gedächtnis. Und darum hat er seinen Wundern ein Gedächtnis gegeben. Das sagt David einmal in einem Psalm. Nicht wahr? Gott hat seinen Wundern ein Gedächtnis gegeben, der gnädige und barmherzige Gott, damit wir nie vergessen, dass er uns in seiner Güte beschenkt und geleitet hat. Also du hast dann eine Erinnerung in dir und willst das festhalten für die Tage, wo du dann wieder dein eigenes Lied singst. Das ist wichtig. Das erwartet Gott. Dahin möchte er uns führen. Dass das, was du erlebt hast, und jetzt jeder hat ja so ein Highlight, wenn er gläubig ist, hat jeder so ein Highlight, das er mit Gott erlebt hat. Jetzt nimm dir das einmal und stell das immer wieder dagegen, wenn du gerade im Augenblick in einer bestimmten Notsituation bist. Der Herr weiß, dass kein Verlass ist auf dein Gedächtnis. Das weiß er. Und darum heißt es im Psalm, hat er seinen Wundern gleichzeitig ein Gedächtnis gegeben. Also du wirst darauf achten, dass dir der Alltag dann nicht wieder das raubt, was dir der Herr an Wundern gezeigt hat. Dass der Herr sein Interesse und seine Liebe und seine Verbundenheit mit dir bewiesen hat, das wirst du dann nicht mehr vergessen, sondern wirst lernen, das immer dagegen zu stellen, wenn wieder dein eigenes Lied aufkommt. Und die Frage ist jetzt mal ganz konkret, fast ein bisschen banal, was ich jetzt sage. Wie hast du das festgemacht, was der Herr dich erleben ließ? Verstehst du, damit du nicht vergisst, was er dir Gutes getan hat. Es gab mal eine Kühlschranktür. Ich habe die noch so in Erinnerung. So eine Kühlschranktür. Diese Kühlschranktür hat man so zu einem Gedächtnis Gottes gemacht. Da stand dann mit Spitfix so angeklebt, so ein Zettel: Ich bin bei dir, dass ich dir helfe, dass ich dich errette, spricht der Herr. Das heißt, du konntest dort nur Milch und Butter rausholen, wenn du dich immer wieder zuerst vergewissert hast, was der Herr zu dir spricht. Das ist so ein Zeigefinger, den du dir selber machst. Das kann so ein Zeigefinger werden, wie damals diese Feuersäule und Rauchsäule, die Israel vorausging. So, also mir ist das jetzt einfach wichtig. Ich könnte noch andere Beispiele auf. Ein anderer hatte Zeigefinger hatte er an seinem Spiegel, an seinem Schlafzimmerspiegel. Nicht, da stand dann drauf, wenn ich dich anrufe, dann erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Steht auch in der Bibel. Der hat sich also so ein Bibelwort genommen und hat das hingetan, weil er immer morgens so negative Gedanken, das ist ja bei vielen so, nicht, dass man morgens, ach, jetzt kommt das wieder und der kommt wieder und in der Firma und dort und jenes. Also das belastet einem so. Und jetzt hat der sozusagen so einen Zeigefinger sich gemacht gegen diese belastenden Gefühle, die jeden Morgen ihn erfassen. Da hat er einmal in ganz eindrücklicher Weise Gott erlebt. Und das will er jetzt auch unbedingt festhalten in diesem Vers. So ein Vers, den kommentiert man sich sozusagen aus dem Leben heraus. Den musst du nicht bei Kabul kaufen, sondern den kommentierst du dir selber aus dem Leben heraus oder aber aus Gottes Wort heraus. Jeden Morgen, stand dann der vor seinem Spiegelbild, hör zu, sagte ihm das Spiegelbild, wenn er dann so sich so kämmt und so, ach, und dann sagt ihm, hör zu, sagt ihm das Spiegelbild, Der Herr wird dich heute erhören. Siehst du, der Herr wird dir heute Kraft geben. Und zwar die Kraft, die du brauchst. Versprich ihm das Spiegelbild. Du musst ihn nur anrufen, vergiss das nicht. Also überleg mal, was ich damit sagen will. So eine Erinnerung, die brauchst du doch auch, nicht wahr? Und dann mach dir mal so einen Zeigefinger aus dem heraus, was du erlebt hast mit Gott. So. Israel hat dann eine sehr lange Wüstenzeit durchleben müssen, mit einer Kette von Kriegen und Entbehrungen und Versagen. Und für all diese Zeiten hat ihnen der Mose dieses unvergessliche Lied in Erinnerung gegeben, dieses Nationallied vom Eingreifen Gottes, wie es besser und wundersamer nicht geschehen kann. Und für all diese Zeiten hat ihnen der Mose dieses ins Herz hineingegeben, aber eben, wir sagen es ja schon, nicht wahr? Wo haben sie sich oder wann haben sie sich jemals daran erinnert? So. Und jetzt kommt der entscheidende Teil. Erst in der letzten Zeit der Bedrängnis wird Israel vom Eingreifen Gottes noch einmal in größter Weise erfasst werden. Da wird dieses Lied wird noch einmal größte Aktualität bekommen. So steht es in der Schrift. Es scheint sogar, als würde dann der ganze Himmel nur noch sich auf das konzentrieren, was auf Erden in Israel, also im Nahen Osten geschieht. Israel wird dann noch einmal, ein letztes Mal, bevor dann der Herr endgültig mit dieser Welt abschließt, wird Israel noch einmal in eine ganz ausweglose Zwangslage kommen, die vergleichbar ist mit der Zwangslage dort am Roten Meer. Und dann wird man wieder das Lied vom Roten Meer singen. Dann wird dann plötzlich das wieder aktuell, an das Israel offensichtlich kaum mehr denkt. Das ist dann das neue Lied des Mose, das im Himmel gesungen wird. Und zwar von den Kreaturen, die da im Himmel sind. Das sagt Zacharia, kannst du nachlesen. Nicht wahr? Über jenes Geschehen schreibt er, dass da eben dieses Lied, dieses vergessene Lied, dann noch einmal aktuell wird, gerade dann, wenn Israel hier seine größte Bedrohung hat. Die Feinde Israels, die lernen ja nie aus der Geschichte. Leider ist das so bis zum Schluss. Sie werden dann sich noch einmal versammeln, also dann werden sie noch einmal sich zusammentun, alle zusammen dann. Nicht wahr, die Sanheribs und die Hitlers und die Nassers und die Muftis, nicht wahr, und dann denken sie sich einen Blitzkrieg aus mit ihren Auserwählten, also mit den Militäreliten und GSG-9-Strategen, denken sie sich einen Schlag aus, einen sicheren Schachzug. Und sie werden denken, jetzt gelingt es. Und so steht es auch in Zacharia. Sie werden sogar in Jerusalem einziehen. Sie werden sogar schon Jerusalem zu plündern anfangen. Also wieder aussichtslos für Jerusalem. Aber was Gottes Feinde eben nie beachten, ich habe das schon gesagt, ich sage das extra noch einmal, das ist, dass der Herr sie immer zuerst ihrem Triumph überlässt. Je größer ihr Siegesgeschrei, desto nachhaltiger erscheint dann der Herr. Da wird es in der Stadt ganz dunkel sein. So dunkel wie damals, als Jesus auf Golgatha war. Aber auch das Gedächtnis an die Wunder Gottes wird dann wieder lebendig sein. Und dann werden sie sich an Mose erinnern, an seinen Lobgesang: Ich will singen dem Herrn. Denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Dann werden sie wieder sagen, der Herr ist meine Stärke, mein Lobgesang und mein Heil. Ich will ihn preisen, meines Vaters Gott, und ich will ihn erheben. Zacharia sagt, dass der Herr dann selber persönlich erscheint und der Welt ein ganz neues Angesicht von dort aus geben wird. Da wird ein Beben sein in ganz Jerusalem und in der ganzen Umgebung. Und da wird sich, so steht es, ich sage nur nach, was die Bibel sagt, dann wird sich der Ölberg in irgendeiner Weise wird sich in der Mitte voneinander trennen. Da wird eine Teilung geben, da wird eine Gasse sein. Und da wird Israel durch diese Gasse hindurch eine Rettung finden. Vergleichbar mit der Geschichte am Roten Meer, wo der Herr auch diese Gasse gemacht hat durch das Meer hindurch. Und dann werden sie einem Mann in die Arme laufen, der mit ihnen dann ankommen wird. Und dann werden sie seine Wundmale sehen und werden vor ihm niederfallen. Dann wird er sie sammeln aus allen Ecken und Gassen heraus, wo sie sich verkrochen haben, wird er sie sammeln und wird sie weiden, wie ein Hirte seine Schafe weidet. Und wenn sie dann weinen und wehklagen, weil ihnen alles bewusst wird, auch geschichtlich alles bewusst wird, dann werden ihre Tränen ausgehen von Jerusalems Toren, werden ausgehen wie lebendige Wasser. Und sogar am Toten Meer werden noch Fischer stehen. Und dann wird der ganze Himmel wird dieses Siegeslied singen. Denn das Lied des Mose hat später ja der Johannes auf Patmos gehört. Schon damals, immer wieder, hat ja der Johannes die Erde verlassen und hat sich in den Himmel versetzt und hat da gesehen, was im Himmel stattgefunden hat. Kann man ja nachlesen im letzten Buch der Bibel, in der Apokalypse, kann man das nachlesen. Da hat das Lied des Mose eine ganz neue Fassung bekommen, von allen Engeln und Wesen gesungen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. So feiert dann der ganze Himmel Gottes Sieg über die Welt, die jetzt stattfindet. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten? Wer sollte deinen Namen nicht preisen? Denn du bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Steht in der Offenbarung 15. Zu dem großen neuen Lied des Mose hat Johannes auch dann gleichzeitig eine wunderbare Zweitstimme gehört. Und erst diese ganz neue, dazugekommene Zweitstimme ist es dann, die das Lied des Mose zu seinem alles erfassenden Event machen wird. Im Himmel jetzt. Das Lied des Mose und das Lied des Lammes zusammen. Und ich muss das manchmal an dieses Geschehen muss ich denken, das gibt ein Lied, das auch im Lobpreis ja oft gesungen wird. Würdig ist das Lamm zu nehmen Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Herrlichkeit und Heil. Denn du bist das Lamm, das für uns ward geschlachtet. Du hast uns den Vater erkauft. Du bist würdig zu nehmen Preis, Ehre und Dank. Verstehst du? Wie mag dieses Lied klingen in der himmlischen Welt? Und wenn wir dann erst dazukommen, verstehst du, wenn alle Wesen, die da versammelt sind, dieses Lied singen. Alle Worte und Klänge gehen dann weit über alles Irdische hinaus an Schönheit. Alles wird um vieles herrlicher, heiliger, wunderbarer klingen, als wir uns das vorstellen können. Paulus sagt das ja. Er sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das ist dann diese vollkommene Herrlichkeit, dieser Augenblick im Himmel. Inmitten von Gottes Thron hat dann Johannes das Lamm gesehen und das ward, so wird es berichtet, das ward anzusehen wie getötet. Jesus hat die Wundmale an seinen Händen und Füßen offensichtlich bewahrt, behalten. Also das heißt mit anderen Worten, Jesus ist in der Herrlichkeit Gottes das einzige Wesen, das die Spuren seines Leidens behalten hat. Damit kein Wesen, kein menschliches Wesen im Himmel erscheinen wird, das nicht durch diese Spuren des Heilandes gerettet ist und sein Heil findet. Jesus, das Lamm Gottes, das Herz des Vaters. Und der ganze Himmel fällt dann nieder und ist in einem ganz großen Schweigen vereint. Johannes sieht dann den Himmel, diesen Himmel mit diesen unzähligen Wesen. Da wird auch das berichtet, nicht wahr? Wenn wir das nachlesen, dann merken wir, da beschreibt einer etwas, was man eigentlich mit menschlichen Worten gar nicht beschreiben kann. Er schreibt zum Beispiel von einem gläsernen Meer, von einer gläsernen Herrlichkeit, die er gar nicht anders weiß. Also im Sinne von dem, was Jesus sagt, nicht wahr, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, mit ganzem Herzen an mich glaubt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dort werden diese vielen Ströme, die sind dort alle zusammengekommen. Und das ist eine solche Herrlichkeit eben, wie Paulus sagt, kannst du dir nicht vorstellen. 10.000 mal 10.000 von Heiligen, vom Alten und vom Neuen Bund, die sich alle auf der Erde einmal so viele, viele, viele Probleme gemacht haben, die sind jetzt vereint in diesem zweistimmigen Lied. In diesem Erinnerungslied vom Roten Meer und in diesem Erinnerungsmahl, das uns der Herr Jesus gegeben hat. Jetzt ist nicht einer mehr da, der da versammelt ist, der Text und Partitur und so auf seinem Notenständer braucht, sondern jetzt ist jeder durch sein Leben, durch das Lied seines Lebens, hat jetzt eine ganz entscheidende Tonlage in diesem allumfassenden Lied, das die Herrlichkeit Gottes preist. Auch du mit deinem, spezifisch mit deinem Leben, du hast einmal dort einen ganz festen Platz. Und so singen sie dann alle und spielen da mit ihren Harfen und Trompeten und E-Gitarren und Saxophons und Keyboards und ich weiß nicht, Pauken und so. Nicht wahr? All ihr Singen und Dichten ist nur dazu da, zu sagen, heilig dem Herrn, wo ist dein Gott? Wo ist dein Gott, wenn ich an Jesus denke? Wo ist dein Gott, der so etwas tut? Und auch du bist dann einer von den Heiligen, bei denen jeder jeden kennt in seiner Anbetung und in seiner Kreativität. Was für eine Herrlichkeit hat der Herr auch dir jetzt schon gegeben, nämlich er hat dir jetzt schon hier in dieser Gemeinde, hat er dir ein Gedächtnis gestiftet zur Gemeinschaft mit ihm. Du hast heute schon das Wunder aller Wunder. Dass das Wunder Jesu, dass Gott selber Mensch wird, mit Fleisch und Blut, und dass er das Leben gibt für uns schuldige Menschen. Dieses Wunder hat es in der ganzen unendlichen Ewigkeit nur einmal gegeben. Und dieses Wunder wird es in der ganzen Unendlichkeit nur einmal geben. Und du hast jetzt immer in deinem Leben, jeden Tag, hast du Gelegenheit, dich an dieses zu erinnern. Ich mache das. Mach das. Ich mache manchmal nicht sehr lange stille Zeit. Ich sage das mal ganz offen. Aber jeden Tag, dass ich mir bewusst mache, mit Jesus gehe ich in diesen Tag hinein. Mit Jesus lebe ich heute Stufe für Stufe durch diesen Tag hindurch. Er selber hat dir dafür, für dieses ein Gedächtnis gestiftet. So wie er dem Volk Israel mit dem ersten Lied ein Gedächtnis gestiftet hat, dass sie das nicht mehr vergessen. Und der ganze Himmel erinnert sich ja dann dran, wenn sie wieder in die gleiche Not kommen. so hat dir der Herr ein Gedächtnis gegeben durch Brot und Wein, dass du immer in Abständen zu dir nimmst. Das ist das Gedächtnis an das ganz, ganz Gewaltige, was kein Mensch sich ermessen kann, ausmessen kann an Herrlichkeit. Da hat dir Gott das Gedächtnis gegeben. Das ist mein Leib, gebrochen für dich. Das ist mein Blut. Und das trinke daraus und das tue zu meinem Gedächtnis. Und da kannst du nur an genauso wie die damals, da kannst du nur an deine Brust schlagen und kannst sagen, wo ist ein Gott, der so etwas